Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle im Gespräch mit Gästen als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus und immer
wortstark.
Los geht's!
Hallo, es ist wieder Montagmorgen. Hey, die Woche liegt vor dir und du kannst dich entscheiden, geht's vorwärts oder bleibt stehen oder geht's rückwärts. Ihr wisst ja, stehen bleiben ist Sterben auf Raten. Also, packt die Woche an, macht das Beste draus, trefft mutige Entscheidungen und nicht vergessen, machen.
Ich bin recht viel mit dir zusammen, ja, also echt? In letzter Zeit.
Und genießt es.
Ich
freue mich jedes Mal drauf.
Ja, ich auch. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass du Dinge, solche Sprüche, die wiederholst du, aber was lustig ist, ich finde sie immer wieder lustig. Also, weil ich habe sie aus den Augen verloren.
Lustig?
Ja.
Was also findest im Sinne, du lustig da dran?
Nein, mit diesem Sterben auf Raten.
Ach, das Sterben auf Raten?
Ja, den habe ich halt schon ein, zweimal von dir gehört.
Ist auch im Trailer.
Und hab dann aber jetzt wieder vergessen, dass du das gesagt hast und find's immer wieder lustig. Ich bin gespannt, wie lange das noch so geht. Also, ob es beim 10. Mal, ob ich es immer noch lustig finde, aber das ehrt dich.
Danke.
Es ehrt dich, dass es so ist.
Schon gleich so rein in den Podcast.
Entschuldigung.
Also, weißt du, Sterben auf Raten wird immer bleiben. Wenn wir nichts verändern, wenn wir uns nicht vorwärts bewegen, wenn wir nicht bereit sind zu wachsen, Neues dazuzulernen, dann sterben wir. Das ist so. Unser Hirn stirbt ab.
Ja.
Ja.
Es gibt da auch eine natürliche Evolution des Sterbens auf Raten, ne? Also, weil wir ja auch einfach altern und...
Ja, ich gehöre dazu.
Ich auch.
Ich sterbe auf Raten. Ich habe es gerade heute Morgen mit einem Kollegen, mit dem ich telefoniert habe, sagt er, nachts bist du ja wieder ein Jahr älter. Und er sagt, ja, stimmt.
Habe ich vergessen, dir zu gratulieren?
Oh, kann sein.
Wann war das?
Gestern.
Nein!
Ja.
Wir müssen mal eben eine symbolische Umarmung machen.
Ja, symbolisch.
Oh, komm her.
Also wir stehen,
oh, mein Kabel ist
so wir stehen sogar in diesem
im Beichtstuhl sind wir wieder beim Aufzeichnen. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Nachträglich.
Vielen, vielen Dank,
lieber Ach, Tarek. Herrje, dass ich das vergessen konnte.
Ja, ist nicht so schlimm.
Hätte ich dir auch irgendwas mitgebracht.
Hm. Du hast ja dich mitgebracht heute.
Schlechtes Gewissen.
Ist alles gut.
Ja,
nein. Also weißt du, dann habe ich auch zu ihm gesagt, weißt du, ich fühle mich ja überhaupt gar nicht so alt innerlich, wie ich jetzt kalendarisch geworden bin. Also wie es da steht.
Ein biologisches Alter.
Ja? Aber der Geist ist jung und der Körper, da merkst du einfach die Alterung, das Altern. Du merkst einfach das Altern. Und zwar merke ich das daran, ich mache ja regelmäßig jetzt Sport. So habe ich wieder letztes Jahr begonnen, weil ich einfach gemerkt habe, der Körper baut einfach ab. Mhm. Und das ist ja auch rein biologisch gesehen, ist das so. Und das ist ein Sterben auf Raten.
Ja.
So. Und wenn ich dann mal einfach sehr viel unterwegs bin und dann nicht so fleißig bin im körperlichen Aktivitäten machen, dann merke ich das, dass der Verfall schneller ist, als wie das, dass ich dann wieder aufbauen kann.
Ja, das ist ja so.
Ja, und die Konsequenz dran zu bleiben und die Disziplin, das ist das, was...
Ich glaube am Ende, dass die geistige Fitness und das sich mit dem Leben beschäftigen im Alter den Fokus, also man soll natürlich sich körperlich nicht schlecht fühlen, deswegen soll man natürlich sich sportlich betätigen und gerade Kraftsport oder so im Seniorenalter zum Beispiel ist ja super wichtig, damit man...
Im Seniorenalter, das fängt ja schon wieder an. Ja.
Nee, das war überhaupt nicht auf dich bezogen, das war allgemein darauf bezogen. Ich wollte damit nur sagen...
Stimmt, aber du hast recht.
Dass aber im Alter ist dann auch eben dieses geistige Philosophieren über die Dinge, die im Leben, was ich... selber bin, warum ich hier bin und was mit anderen los ist und wie sich die Gesellschaft entwickelt und so, ist doch auch schön. Also ist doch total schön, wenn man das kann und sich darauf fokussieren kann. Ich meine, das verschiebt sich eventuell, das Verhältnis verschiebt sich. Am Anfang bist du jung, sportlich, machst du deine ganzen Sachen und so, da denkst du nicht viel über das Leben nach, kommst in die Mitte des Lebens, da hast du so Familie, Kinder, Hund, alles mögliche, Probleme, so. Und am Ende ist es dann so, dann ist es so, oh, es wird ein bisschen geschmeidiger und da kann sich doch die Zeit nehmen, sich über das Leben noch Gedanken zu machen und so. Also so frei nach irgendwo am Strand sitzen, 24 Stunden und mal über das Leben nachdenken.
Genau, morgens um 11 schon das erste Weißweinglas.
Das kann man machen, aber dann verliert man ja den Fokus.
So ist es.
Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, ich finde das gut, dass man, dass man eine Aufgabe hat im Leben. Und ich sinnvolle. Glaube, dass im Alter die sinnvolle Aufgabe der geistigen Aktivität zugeschrieben sein sollte.
Unbedingt.
Auch körperlich, aber im Verhältnis eher die geistige. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Worüber wollen wir heute eigentlich sprechen? Wir wollen heute über eine Sache sprechen, die, finde ich, schon sehr, sehr gesellschaftsrelevant geworden ist. Ich sage mal, wie ich es sehe und danach sagst du, wie du es siehst.
Haus raus.
Ich sehe es so, wir haben in Deutschland in der Wahrnehmung vermehrt konträre Ansichten. Wir haben in Deutsch, also nicht nur in Deutschland, also auf der Welt, in allen Ländern, haben wir vermehrt die Problematik, dass diese konträren Ansichten sehr extrem in die eine oder in die andere Richtung sind. Das heißt, so die Mitte zu finden, Konsens zu schließen etc. fällt uns, finde ich, schwer. Und wir haben die Problematik, dass aus dieser Situation heraus viele Debatten und Diskussionen gar nicht mehr geführt werden, weil sie jäh durchbrochen werden durch Verurteilung, durch Konsequenzandrohung, damit verbunden eine Angst, die Meinung eventuell noch zu äußern, damit verbunden eine Debattenkultur zu haben, die gegen Null geht. Und das kann man jetzt sowohl gesellschaftlich, politisch, unternehmerisch in allen Bereichen, finde ich, erkennen. Und deswegen finde ich es sehr interessant, heute mal darüber zu sprechen, was überhaupt das Problem ist, wenn sage ich mal, Debatten gar nicht mehr zu Ende geführt werden. Wenn Debatten gar nicht auf eine mit Werten vertreten geführt werden. Darüber würde ich heute gerne mal sprechen. Hm. Habe ich dieses Gesellschaftsbild oder dieses Bild der Welt ähnlich zusammengefasst, wie du es machen würdest, oder würdest du es anders sehen an manchen Stellen?
Nein, du hast es, wie ich das gerade nochmal so reflektiere, hast du das sehr, sehr gut zusammengefasst. Und also ich glaube, was du gerade so zum Schluss gesagt hast, dass da gar keine Debatte mehr zustande kommt. Einmal schweigen dann Menschen aus Angst vor einem Shitstorm?
Ja, und nicht nur Shitstorm, sondern auch politische Konsequenzen tragen zu müssen. Ja, nimm mal an, du bist jetzt ein Kulturschaffender, gehst jetzt nach Amerika und hast eine sehr kritische Haltung gegenüber den Republikanern. Da musst du ja, wenn du den Mund aufmachst und das in der Kultur auslebst, musst du ja mit Konsequenzen rechnen. Bis hin zu...
Okay.
Das heißt, es geht ja gar nicht mehr nur darum, einen Shitstorm zu kriegen, wenn du im Netz was postest, wo dann Leute auf dich losgehen.
Ich ergänze den Satz. Mhm. Andere schweigen aus Angst vor Shitstorm und persönlichen Konsequenzen.
Ja. Ja. Und war das früher genauso? Nein.
Nein, das hat sich natürlich durch Social Media. Man heute ist, wenn heute in China ein Sack Reis umfällt und irgendwo ein Politiker erschlägt oder einen Prominenten, dann ist es innerhalb von 5 Minuten um die Welt. Mhm. Dann wissen wir das alle. Früher haben wir das überhaupt gar nicht erfahren. Das heißt, wir haben natürlich durch Social Media, durch die ganzen Postings, die da permanent passieren, ja, ob jetzt der Sack Reis umgefallen ist oder nicht. Es wird einfach gepostet. Es wird so viel gepostet jeden Tag. Mhm. Ich habe es nicht recherchiert, wie viel gepostet wird, ja, weil auch da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Zahlen geben. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich viel. Mhm. Das werden Millionen, wenn nicht Milliarden Posts sein, die jeden Tag abgesetzt werden auf den Social Media Kanälen. Und weißt du, da frage ich mich immer, wer prüft eigentlich, bevor er postet? Oder haut er einfach mal raus?
Naja, es gibt ganz, ganz viele, die entweder einfach raushauen oder im Leben gar nicht die Werte vertreten, dass sie das überprüfen müssten und wissen auch gar nicht, auf welche Werte sie es überprüfen müssen. Die würden nicht mal verstehen, wenn sie in deinen Augen dann etwas schreiben würden, was dich total verletzt.
Viele kennen ja auch ihre Werte gar nicht.
Ja, das kommt halt auch noch dazu.
Hast du Werte?
Ich habe Werte.
Oh, dann machen wir mal eine Podcast-Folge
draus. Ja, gerne. Wertedefinition. Finde ich ganz wichtig, wenn man Kinder hat. Also,
absolut.
Das ist sehr, sehr wichtig.
Absolut.
Worauf ich noch hinaus wollte, ist, das, was du gerade beschreibst, bedeutet ja eigentlich am Ende nur, dass meine Handlungen und das, was ich veröffentliche, einfach eine größere Zielgruppe hat. Früher hat das nicht so eine große Zielgruppe gehabt. Früher konnte es trotzdem sein, dass wenn du in einer Halle mit 20 Leuten warst beim Elternabend von einer Schule und hast was gesagt, was daneben war, dann haben es die 20 Leute gehört und haben es weitererzählt. Heute ist es so, dass die wahrscheinlich dann ein Video von dir gemacht haben, während du es gesagt hast, auf dem Kanal gepackt haben, und wenn einer 1000 Follower hat, haben es 1000 mehr erreicht. Was heißt das Handeln?
Mindestens 1000, je nachdem wie der Algorithmus das findet, und dann können es auch Zehntausende sein.
Also was bedeutet am Ende eigentlich nur, dass das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass deine Handlungen und deine Taten und deine Veröffentlichungen einfach eine größere Zielgruppe erreichen.
Absolut. Und deswegen sollten wir uns bewusst werden, dass Freireden nicht frei von Folgen sein wird. Also wenn wir meinen, wir müssen alles raushauen, was wir da so denken, wahrnehmen, für eine Wahrheit empfinden, obwohl es nur unsere Wahrheit ist.
Ja.
Aber das dann so raushauen, das ist die Wahrheit, dann wird das Folgen haben.
Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, zu unserer Folge. So, du wirst ja deine Meinung vertreten, du wirst ja dich selber verteidigen dafür, das, was du gesagt hast, weil du wahrscheinlich dahinter stehst. Wir gehen jetzt mal nicht von dem Fall aus, dass du was gesagt hast, was du eigentlich nicht sagen wolltest, sondern du hast jetzt was gesagt, wo du auch zustehst. So, und jetzt gibt es diese Diskussion in der Schulklasse, mit den Eltern da, und es gibt diese Diskussion, die dann im Netz geführt wird. So, und jetzt fangen wir an, darüber zu sprechen. Naja, wie sieht denn diese Debatte jetzt aus? Also, wie viel Möglichkeit hast du, dich zu äußern, dich zu rechtfertigen, etwas zu tun? Und wie viel passiert auf der anderen Seite, was als Tsunami sehr wahrscheinlich auf dich zukommt, weil die Menschen, die dich ja darstellen, sich auf ihre Weise darstellen, Jetzt sollte eigentlich in einer gerechten Welt eine Debatte auf Augenhöhe entstehen, die aber nicht mehr entsteht, sondern du wirst in eine Schublade reingesteckt und jetzt hängt es davon ab, ob du akzeptierst, was da passiert oder nicht. Ich kann dir ein gutes Beispiel nennen, ich habe letztens eine Doku gesehen von Bill Gates. Bill Gates wollte der Sache auf den Grund gehen, warum auf einmal irgendwann das Gerücht entstanden ist, dass der Chips in die Impfstoffe gemacht hat. Es gab so ein Gerücht, das hat sich in Amerika verbreitet, dass der in diese Impfstoffe für Corona-Chips reingemacht hat. So, und der hat das versucht nachzurecherchieren, was da war. Und der selbst ein Bill Gates, der unfassbar viel Geld hatte, ist zu dem Entschluss gekommen, dass selbst wenn er das Geld einsetzen würde, er diesen Shitstorm nicht aufhalten kann. Er muss einfach damit leben, dass diese Debatte so geführt wird. Und das ist wieder so eine Cancel Culture am Ende. Weil es geht darum, es wird nicht bis zum Ende debattiert, es wird nicht bis zum Ende geklärt. Es bleiben Leute über, die wirklich glauben, dass der Chips in diese Impfstoffe gemacht hat.
Was willst du damit sagen?
Ich will damit sagen, dass genau das Problem ist. Wir müssten es eigentlich schaffen, dass wir diese Debatten bis zu Ende führen können. Dass es nicht am Ende irgendetwas im luftleeren Raum steht, weißt du? Es muss eigentlich in einer gerechten Welt müsste es die Möglichkeit geben, dass jeder mit einer gleichen Reichweite seine Meinung äußern kann und die Leute dann ihre Meinung bilden.
Gerechte Welt mit ganz unterschiedlichen Werten.
Naja, so ist es im Unternehmen ja auch.
Was ist schon gerecht, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Also zur Gerechtigkeit gehört ja einfach auch dazu, dass ich meine Meinung haben darf.
Ja.
Und dass ich nicht, weißt du, Angst macht stumm. Und wenn unser Gehirn Angst hat und wenn wir große Angst haben für Shitstorm oder persönliche Konsequenzen, dann denken wir ja nicht mehr klar, sondern dann ist entweder unser Emotionshirn im Gange, welchen Schaden könnte ich nehmen, oder vielleicht sogar das Stammhirn, mit Flucht, sprich ist gleich Schweigen. Und dann macht Angst in dem Moment stumm. Und dann sagen wir nicht mehr. Und dann gehen wir auch nicht mehr in die Debatte rein. Und wenn wir, was du vorhin gesagt hast, wenn wir dann in die Rechtfertigung kommen, ja, also dass wir uns dann auf irgendwelche, auf dieses Video nach dem Elternabend, wenn wir uns dann rechtfertigen heißt Verteidigung. Warum müssen wir uns verteidigen? Mhm. Also in der Debatte, und in einem, ich sage es mal, in einem gerechten, fairen, ausbalancierten Austausch.
Muss man sich nicht verteidigen, ja, hast du recht.
Muss man sich nicht verteidigen. Mhm. Da muss ich auch nicht flüchten. Mhm. Sondern muss ich die Möglichkeit haben, dass ich sowohl meine Meinung mit einbeziehe, wie auch die Meinung des oder der anderen. Mhm. Und wenn du in dem Beispiel, das du genannt hast von Bill Gates, mit dem Chip, ob das jetzt so ist oder nicht ist, das steht ja heute hier jetzt bei uns gar nicht, ist ja gar nicht das Thema, sondern es ist ja das Thema an sich.
Wo lohnt es sich? Wie die Debatte geführt wird.
Und wo wir uns überhaupt jenseits der, und da sind wir Weltmeister drin, im Verurteilen und Beurteilen. Mhm. Ich könnte auch sagen, ey, so wie du da hier da liegst und
ich hab's mir immer bequem gemacht. Guck mal, du hast mir überhaupt nichts über meine Socken gesagt. Ich habe so knöchelfreie Socken, das sind gar nicht gesagt.
Knöchelfreie Socken. Naja, wir haben
ja
auch.
Du könntest das jetzt sagen, aber jetzt hast du es ja gesagt.
Ja, genau.
Jetzt ist es auf dem Tisch.
Wie siehst du
überhaupt aus?
Wie liegst du hier eigentlich drin hier? Der
Warum habe ich jetzt das Bedürfnis, mich gerade hinzusetzen? Du hast dich aber angepasst gerade so ein bisschen. Also
ja, wir spiegeln uns ja, weißt du?
Ich würde gerne nochmal auf diesen einen Aspekt draufgehen. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben jemanden, der schon eine ordentlich relevante Meinung hat. Ja,
Wer soll das sein?
Ja, ich habe jetzt.
Wer beurteilt es, ob jemand eine relevante?
Ich glaube, eine relevante Meinung hast du in dem Moment, wo du Reichweite hast. Also wo du entweder zum Beispiel einen Konzern führst und ganz viele Mitarbeiter hast, oder du in der Medienlandschaft, die dich zitieren, wenn du was sagst, weil die das als relevant empfinden.
Ist ein gutes Thema.
Wenn du für eine Branche was sagst. Deswegen, ich will darauf hinaus.
Gute Aussage.
Warte, ich bin ja noch gar nicht fertig. Ich habe erst angefangen. Weil ich will nämlich auf unser Thema hinaus. So. Jetzt hast du ja eine Entwicklung hin zu dem, was wir eben beschrieben haben, wie Debatten heute geführt werden. So, ja. Jetzt hast du eigentlich jemanden, der eine hohe Relevanz hat, und jetzt gehen wir sogar mal davon aus, dass der tolle Werte vertritt. Hat er sehr wahrscheinlich. Wenn er Relevanz hat, hat er wahrscheinlich tolle Werte vertreten im Vorfeld, in der Vergangenheit. Wenn der aber jetzt merkt, oh, warte mal, ich habe hier eigentlich gar keine Chance, eine vernünftige Debatte zu führen. Eigentlich würde ich das gerne in die Welt hinaustragen, mit dem Sinn, dass ich die Welt ein kleines Stückchen besser mache. Ich tue es aber nicht, weil ich genau weiß, dass wir heute Debatten anders führen und dass es wieder Menschen geben wird, die die Nummer zerreißen, und zwar völlig aus dem Kontext gerissen. Das bedeutet, was passiert? Er äußert sich nicht mehr. Im schlimmsten Fall. Das finde ich eklatant wichtig, das sich vor Augen zu führen. Hm. Weil da passiert ja viel. Also da geht ja Potenzial verloren, und wir sagen ja immer, oh, die Welt entwickelt sich in eine ganz falsche Richtung. Ja, der Grund ist, wenn so jemand sich nicht mehr äußert, der gute Werte vertritt, der Marktmacht hat, der Relevanz hat, dann ist das Stückchen wieder, wo die Welt wieder besser wird, ist da nicht. Hm.
Gut. Fertig?
Ja.
Darf ich was sagen?
Ja.
Darf ich auch sprechen?
Ja. Hatte ich viel Wortanteil? Ja.
Ja. Aber interessant, spannend. Weißt du, ich fasse mal kurz zusammen. Wir kommen her, da ist ein CEO, ein Vorstand, der Reichweite hat. Wer Reichweite hat, Dirk, der hat auch Verantwortung für seine Reichweite. Und wir haben ja immer die Verantwortung. Wir haben immer die Verantwortung und tragen immer die Konsequenzen für alles, was wir tun. Stimmst du mir dazu?
Stimme ich zu.
Und wir haben die Verantwortung für alles, was wir nicht tun.
Okay, so habe ich es noch nicht gesehen.
Also wir können nicht einfach sagen, ich habe jetzt Angst vor irgendwelchen Konsequenzen und trage jetzt nicht mehr die Verantwortung, die ich habe, nämlich einen Standpunkt dazu zu haben. Und ein Standpunkt hat ja auch was damit zu tun, ich halte das aus. Wenn ich einen Standpunkt habe, dann stehe ich, dann habe ich einen Stand, dann stehe ich auf dem Punkt, auf dem Boden, dann stehe ich hier. Und dann übernehme ich aber auch die Verantwortung dafür. Und die Verantwortung, wenn ich Reichweite habe, die muss ich tragen, die muss ich annehmen.
Du meinst also, dass es gar nicht dazu kommt, das Szenario, das ich beschreibe, weil derjenige, der diese Werte vertritt, sehr wahrscheinlich den Standpunkt haben wird, dass er das trotzdem macht, auch wenn ihm Shitstorm entgegengebracht wird.
Ja, das ist ja immer, weißt du, es ist ja immer die Frage, wie vertrete ich meinen Standpunkt?
Ja, wobei, das glaube ich, ist ja egal.
Nö.
Doch, ich glaube, das. Quatsch. Wenn die Leute den Shitstorm machen wollen, dann kriegst du den.
Ja.
Also in dem Sinne,
okay,
da hast du keinen Einfluss drauf. Das ist ja genau das, was im Moment, wo man keinen Einfluss mehr drauf hat.
Okay.
Ah, du wolltest auf die Ich-Perspektive hinaus.
Na, ich wollte darauf hinaus, dass wenn ich natürlich beurteile, dann habe ich natürlich mehr die Chance, einen Shitstorm zu kriegen. Also wenn ich einen Shitstorm will, dann gehe ich einfach auf irgendeine Minderheit los. Stell hier irgendeine Behauptung auf, dann kriege ich den Shitstorm.
Nee, da bin ich echt ganz anderer Meinung. Echt? Ich glaube, dass du heute gar keine Wahl mehr hast. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst sagen, was du willst, und du kannst so darauf achten, dass du niemanden angreifst, und kannst so darauf achten, dass du niemanden bewertest, und trotzdem filtern, wird es rausgefiltert. Ich glaube, so ist die Welt heute.
Also deine Körperhaltung, die verändert.
Entschuldigung, es ist so.
Wisst ihr, er hat jetzt so gerade die Arme verschränkt.
Ja, weil ich
die Schultern gehen hoch.
Entschuldigung, ich muss da vehement widersprechen.
Widerspruch gehört auch zu einer gut geführten Debatte.
Ja.
Also man muss auch, sag ich mal, Widerspruch natürlich auch aushalten und auch Chance auf Korrektur geben. Gib dir jetzt die Chance auf Korrektur, Dirk.
Okay, pass auf. Ich nehme den Ball auf. Du hast mir gerade den Ball zugespielt, ich nehme ihn auf. Ich überprüfe nochmal das, was ich gesagt habe, auf Richtigkeit oder auf dem, ob ich es glaube, dass es wirklich so ist. Ja. Ich glaube, es ist wirklich so. Also ich glaube, du kannst für dich selber ist es was anderes, weißt du? Du kannst selber in den Spiegel gucken, wenn du das ohne Bewertung machst, wenn du niemanden angreifst, dann kannst du selber in den Spiegel gucken. Aber ich glaube, dass das, was daraufhin passiert, das ist nicht steuerbar. Und es ist in der Regel in der heutigen Zeit eher, wird es in die negative Richtung gehen.
Da bin ich bei dir.
Und dann war es aber sehr schlau von dir zu sagen, natürlich, wenn man Reichweite hat, hat man auch irgendwo die Verantwortung, Standpunkte zu vertreten, die unpopulär sind. Möglicherweise. Wenn sie Werten entsprechen und wenn man was Gutes will, dann muss man da halt durch.
Vielleicht gibt es eben für die Zukunft nicht nur die Popularität, sondern auch die Unpopularität. Vielleicht ist die auch ganz wichtig. Weißt du? Wenn wir ja so wie früher nur populär sind, dann sind wir vielleicht so, wie die Mehrheit es wünscht. Vielleicht kommen wir damit aber auch gar nicht wirklich weiter. Also es geht ja auch darum, dass das, was wir tun, das, was wir rauslassen, dass das ja auch ein Stück weit, sag ich mal, auch ein Stück weit provoziert, auch ein Stück weit neue Gedanken anregt. Das wollen wir ja auch mit unserem Austausch. Ja, ich will dir ja nicht nach dem Mund reden.
Du hast gerade was Schlaues gesagt, finde ich. Und das ist dieses
schon wieder
Unpopuläre. Also wahrscheinlich hast du es so gemeint, aber ich finde das gerade wirklich sehr spannend, dass du das gesagt hast, weil das, was du als unpopulär bezeichnest, bedeutet ja, die Menschen, die eine Gesellschaft steuern wollen, benutzen ja den Populismus dazu. Also das heißt, sie bauschen Dinge auf, die möglicherweise sein könnten, um möglichst viele Menschen in eine Haltung zu bringen, die extrem ist. Ja? Weißt du, worauf ich hinaus will? Also AfD und Co. Ne? Die machen ja, was sie ja machen, was sie perfekt machen, ob das alles falsch ist, was sie sagen, alles richtig ist, spielt keine Rolle. Aber was sie machen, was sie perfekt machen, ist, sie gehen auf die Bedürfnisse der Menschen ein und nutzen Populismus dazu, ihnen eine ganz hohe Relevanz, eine ganz extreme Meinung zuzuäußern, indem sie es übertreiben und das Ganze populistisch machen. So. Und jetzt kommen wir gerade zu dem Satz, den du gerade gesagt hast, dass es eventuell sinnvoll sein könnte, genau das Gegenteil anzuwenden. Ne, weil begebe dich nicht auf die Ebene, das können die viel besser, sozusagen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Nee.
Ich versuche es nochmal zu wiederholen, weil ich wusste gerade auch selber nicht, worauf ich hinaus wollte.
Ja, das wäre mir gerade zu hoch, du.
Also, ich fand, du hast was sehr Schlaues gesagt mit diesem...
Unpopulismus.
Vielleicht müssen wir gar nicht so populär sein. Also alle sind populär. Vielleicht entwickeln wir uns in nächster Zeit in eine Richtung, wo genau dieses Populäre nicht mehr gefragt ist, weil es sich eben konterkariert, also weil es eben nicht mehr, weil die Leute das jahrelang aushalten mussten, diesen Populismus, und vielleicht Menschen eher gehört werden, die mal Dinge sagen, die nicht so populär sind.
Ist es nicht diese Mischung, diese Balance aus Populismus und Unpopulismus? Gibt es überhaupt Unpopulismus?
Ja, also unpopulär würde ich jetzt sagen, also so was, dass man etwas vertritt, was nicht die Mehrheit der Gesellschaft vertreten würde. Also
ja, eigene Meinung. Also sprich, eigenen Standpunkt.
Dein Standpunkt, wenn er jetzt nicht der Meinung der Gesellschaft, dem Großteil der Gesellschaft entspricht, wäre ja dann unpopulär. Und das,
dann sind wir sehr schnell bei den Verschwörungstheorien.
So, ja, das ist ja dann wieder hier Cancel Culture, wo man dann einfach sagt, da hat jetzt jemand eine Meinung, die passt nicht, und den schieben wir mal in eine Schublade und dadurch wird die Debatte vermieden. Das haben wir ja nur die letzten Jahre erlebt, in meinen Augen. Ganz, ganz viel.
Ja.
Das war höchst schlecht, nicht weil die Leute, die Verschwörungstheoretiker waren, immer recht hatten, sondern es war schlecht, weil wir uns nicht mit denen beschäftigt haben, weil wir nicht gehört haben, warum haben die diese Meinung, was steckt dahinter, gibt es vielleicht auch etwas Vernünftiges, eine vernünftige Argumentation, die dahinter steckt. Wir haben sie nicht angehört, wir haben sie direkt in Schubladen gesteckt, und das ist die große Problematik in meinen Augen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. So, das ist diese Cancel Culture, bevor man überhaupt ans Diskutieren kommt, ans Debattieren kommt miteinander, ist die Nummer schon durch. Du bist verurteilt zum Verschwörungstheoretiker.
für auf Lebenszeit. So. Und dann, was ich eben beschrieben habe, ist halt so dieses klassische populistische, das heißt politische Parteien nutzen das aus, besonders die extremen Parteien nutzen das ja gerne aus, dass sie Menschen aufwiegeln bei einem gewissen Thema. Mhm. So, und jetzt hast du eben gesagt, vielleicht, also zumindest habe ich so verstanden, dass es möglicherweise sein könnte, dass jemand, der eine hohe Reichweite hat, mit diesem Populismus gar nichts mehr erreichen kann, weil die Menschen einfach müde davon sind. Die sind müde davon, aufgewiegelt zu werden, müde davon, extreme Positionen einzunehmen, weil sie das über Jahre jetzt gemacht haben. So, und dann könnte es sein, dass wenn jemand kommt und vernünftige Argumente liefert und eine unpopuläre Meinung hat, dass der eben nicht in die Schublade geschoben wird und dass es eben keine Cancel Culture gibt in Zukunft, sondern dass es eventuell wieder populär ist, unpopulär zu sein. Oh, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig. Jetzt habe ich so, dass ich auch nett bin, nett mit meiner Meinung bin.
Nett, fein.
Fein bin ich mit meiner Meinung.
Gehst du damit einig?
Ja.
Populär, unpopulär zu sein.
Finde ich aber super spannend in dem Zusammenhang. Mhm. Weil man das auf alles übertragen kann. Das kannst du auch ins Unternehmertum übertragen. Sehr, sehr gut sogar.
Das heißt ja, dass ich einfach auch mal, wenn ich unpopulär bin und ich merke, ich habe einen anderen Standpunkt zu dem, über das gerade diskutiert wird, dass ich dann einfach auch mal unbequeme Stimmen aushalten kann. Dass ich dann sagen kann, okay, ich behaupte ja nicht, dass es so ist, sondern ich vertrete einfach einen anderen Standpunkt. Und ich bin bereit, über diesen anderen Standpunkt mich auszutauschen. Auch die Meinung des anderen, auch wenn sie unbequem ist, weil sie nicht mir zustimmt, aber dass ich einfach hinhöre.
Ja.
Und das ist ja das, wo ich ja auch immer sage, das ist für mich eine unterschätzte Superkraft der Menschheit. Hinhören. Ja, wir hören zu und während wir zuhören, bilden wir uns sowieso unsere Meinung, sagen sowieso, klar, wir clustern den gleich, das ist der und der ist so und die ist so und wir sind überhaupt gar nicht, wir hören gar nicht mehr. Also die Worte, die kommen gar nicht mehr an, weil wir sind in einem ganz anderen Prozess, nämlich in dem Prozess des Clusterns, des Einordnens, Schubladisieren und dann sagen wir, naja klar, so wie der da sitzt und wie der aussieht, heute nicht rasiert, ja, keine Haare mehr auf dem Kopf und was ist denn das für einer?
Warum guckst du mich an jetzt?
Nein, du hast ja noch ein paar.
Ich habe noch ein paar auch.
Ja,
eben. Zwar nicht mehr viele,
aber... Ich weiß nicht auf dich.
Ich weiß aber, worauf, ich weiß, was du sagen wolltest. Ich finde, das ist die Kernaussage dieser Folge am Ende ist, dass es in Zukunft wichtig sein wird, diese Fähigkeiten zurückzuerlangen. Und zwar in jeglicher Hinsicht, in beiden Positionen, in der Position dessen, der eine unpopuläre Meinung hat und in Position derer, die in der Mehrheit sind, aber hinhören sollten.
Weißt du, es ist ja ganz einfach. Laut sein ist leicht, aber fair sein zählt. Fair dahingehend im menschlichen Umgang miteinander, in der Beziehung. Wir haben ja eine Beziehung. Also wenn wir in eine Debatte gehen, dann haben wir ja eine Beziehung miteinander. Und da müssen wir einfach fair sein in so einer Beziehung. Mhm. Und wir müssen einfach wegkommen vom Beurteilen, Verurteilen und, sondern wirklich uns für den anderen interessieren. Welche Bedürfnisse stecken da dahinter? Weil am Ende sind es Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind, die er ausdrückt. Ob es Bedürfnisse sind, gehört zu werden, ob es Bedürfnisse, ein Teil des Ganzen zu sein, also auch ein Teil der Entscheidung zu sein. Und das ist doch wichtig.
So, und jetzt zum Ende dieser Folge möchte ich nochmal zwei Dinge machen. Erste ist, ich präsentiere eine unpopuläre Meinung und wir diskutieren da nicht rüber, sondern ich präsentiere sie einfach und ich muss aushalten, was daraus wird. Weil ich habe unpopuläre Meinung auch und ich möchte sie in dieser Folge symbolisch sagen.
Ui.
Und du machst eine unpopuläre Meinung.
Ich?
Auch. Wir müssen uns beide darauf einigen, dass wir beiden jetzt eine unpopuläre Meinung äußern, die wir wirklich selber fühlen, aber die Gesellschaft vermutlich nicht in der Fläche teilt oder es denen egal ist und das ein unangenehmes Thema ist. Soll ich dir meins sagen?
Ui, sag mal.
Ich fange mal mit meinem an. Meine Vermutung ist, ich bin jetzt auf Deutschland bezogen, meine Vermutung ist, dass Landwirte in Bezug auf politischen Lobbyismus viele Dinge tun, die uns als Menschen nicht gut tun, weil sie, weil es sich verselbstständigt hat. Ich glaube, dass Landwirte schon, es gibt viele Landwirte, die bestimmt sehr darauf achten, dass die Lebensmittel, die sie produzieren und dass sie wichtig sind und dass sie hochrelevant für unsere Gesellschaft sind, steht alles außer Frage. Aber was ich als problematisch empfinde, ist, dass durch den politischen Lobbyismus rund um die Landwirte, das sind ziemlich viele Wähler, von den Landwirten Dinge gemacht werden können, die uns als Menschheit nicht gut tut. Zum Beispiel ewiges Glyphosat-Thema oder was auch immer. Und aufgrund dieser Konstellation, die das nicht ändern müssen und die überhaupt nicht in die Diskussion gehen müssen, da habe ich ein großes Problem mit, möchte ich sagen. Ich glaube, dass für die gibt es nicht so viele Regeln. Fast keine. Offiziell vielleicht schon, aber ich glaube, dass die kaum überprüft werden und dass die Regeln eventuell auch manchmal nicht einhalten. Das ist eine unpopuläre Meinung und die vertrete ich.
Spannend. Und wo soll es...
Nein, wir diskutieren nicht.
Wo soll die Debatte losgetreten werden? Ich diskutiere doch nicht mit dir.
Nein, die Debatte ist ja...
Wo soll die losgetreten werden?
Ja, wenn jemand jetzt komplett anderer Meinung ist, könnte er mich jetzt komplett zusammenscheißen. Aber das ist okay, das muss er aber jetzt an dieser Stelle nicht machen. Ja, keine Ahnung, wenn sich jetzt hier einer äußert darauf, weil wir diesen Podcast jetzt so gemacht haben.
Ja, über welchen Kanal kann er sich äußern?
Kann er in die Kommentare schreiben, oder kann mich bei LinkedIn anschreiben oder kann ein Posting loslassen. Ist mir egal, ich stelle mich diese Diskussion.
Dirk Hildebrandt auf LinkedIn.
So, jetzt du. Bin gespannt. Nee, jetzt mach das nicht hier so groß. Das ist ja.
Doch, du hast es ja groß gemacht.
Jetzt bist du dran, komm.
Ja, ich bin dran.
Unpopuläre Meinung.
Aber jetzt
mach hier nicht so eine Nummer, die in Wirklichkeit populär ist. Das lasse ich nicht durchgehen.
Ich glaube, dass ganz, ganz viele Unternehmen, um von Missständen im Unternehmen abzulenken, Achtsamkeit als Lösung im Unternehmen einführen.
Mhm.
Dass es nicht in Wirklichkeit darum geht, den Menschen
zu
helfen, sondern, also...
Sie instrumentalisieren das.
Ja, sie instrumentalisieren das, um das Menschen unter dem Deckmäntelchen, damit kannst du besser mit Stress umgehen, tun, um nicht den eigentlichen Auslöser für Stress anzugucken. Also sprich Pflasterchen kleben. Pflaster drüber kleben. Und wir tun ja ganz, ganz viel, indem wir Yoga-Kurse anbieten, indem wir eine kostenfreie Achtsamkeits-App einführen und. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde, wir müssen heute die Dinge angucken, hingucken und sagen, okay, hey, das passt nicht, das müssen wir angehen, aber nicht versuchen, es zu übertünchen.
Also, um es nochmal richtig darzustellen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Apps an sich sind nicht das Problem, die sind okay, aber wenn man es einfach nur unter dem Deckmantel macht, dass man eine Kleinigkeit macht, um das andere nicht ansprechen zu müssen.
Genau.
Okay. Ja, ist unpopulär. Ist unpopuläre Meinung bestimmt. Kriegst du es mit einigen zu tun?
Gerne. Ihr könnt es mir gerne schreiben auf LinkedIn, Wolfgang Walter Wulle.
Schön, dass wir das gemacht haben. Ich ziehe die Landwirte-Nummer durch, du die Achtsamkeitsnummer finde ich gut.
Landwirt gegen Achtsamkeit.
Mal gucken, wer gewinnt. Wir werden beide einen Shitstorm kriegen.
Ja, das ist wunderbar. Ich liebe Shitstorms. Ja, weil da bewegt sich was. Weißt du, im Sturm bewegt sich was. Na, aber wenn ich mir das vorstelle, fliegt mir die um die Ohren, der Shit. Na.
Das müssen wir jetzt nicht haben, aber alles andere ist okay.
Alles gut.
Das war mir immer wieder eine Freude mit dir.
Ja, mir auch. Das war wortstark. Hey, das war heute mal wieder kurz, klar und ich glaube auch wirksam. Ja. Also ich merke schon die Wirkung in mir und wenn es dich auch gepackt hat, so wie mich, ja, dann tu was Gutes, weil Gutes tun ist für die Zukunft das, was zählt. Dann teile den Podcast mit einer Person, auch in deinem Netzwerk. Die es hören möchten, die es auch nicht hören möchten, das gehört nun mal zum Shitstorm dazu. Ja. Also dann bis zur nächsten Folge von Mutig Entscheiden und Machen.
Macht's gut. Ciao.
Mutig Entscheiden und Machen, der Podcast von Wolfgang Walter Wulle. Im Gespräch mit Gästen, als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus.
So, ja, ich glaube, das war's. Auf den Punkt.